Guten Morgen miteinander. Mit Leidenschaft für Jesus leben, das ist so ein bisschen der Titel vom heutigen Morgen. Leidenschaftlich für Jesus. Und ich möchte einsteigen mit einer Geschichte von einem Kollegen, den ich hatte oder den ich immer noch habe, der mit mir im Team war. Und der war eigentlich alles andere als leidenschaftlich an diesen Sitzungen. Er war eher so ein bisschen einer von der mühsameren Sorte, immer einer, der alles besser gewusst hat, immer einer, der gefunden hat, ja nein, ich komme lieber ein bisschen weniger und dafür ein bisschen richtiger und Michi, komm. Und ich bin so richtig so der, der immer gedruckt hat und so. Und wir haben uns dann manchmal schon auch ein bisschen leidenschaftlich aneinander gerieben, aber eigentlich war er nicht so ein leidenschaftlicher Typ aus meinen Augen. Und dann habe ich den im Zolliboli in St. Gallen getroffen, das ist so ein Spielzeugladen. Und dann bin ich auf ihn zugegangen und habe gefragt, was machst du da? Weil der hat gar kein Kind. Also was macht ein erwachsener Mann im Spielzeugladen, wenn er kein Kind hat? Und dann sagt er, mit leuchtenden Augen, jetzt brauche ich noch den Drucker, den habe ich, glaube ich, dort hinten, genau. Sagt er mit leuchtenden Augen, Michi, endlich, seit Jahren spare ich auf das Ding an, jetzt habe ich es mir können kaufen, ich habe mir heute Morgen können meine Loki posten. Jetzt ist das so ein Eisenbähnler und der hat nachher erzählt, wirklich so mit einer Euphorie und mit Händen und mit Gestik und mit allem drum und dran, detailgetreu, was jetzt alles die Lok-Eisenbahn alles so ausmacht und dass die statt 1500 Franken nur 1200 Franken gekostet hat. Ein absolutes Schnäppli. Der hat etwa für mich eine gefühlte Ewigkeit mir erklärt im ganzen Laden, so dass alle mitbekommen haben, was die Faszination des Eisenbahnlern ist. Und mit so einer Leidenschaft, dass ich gedacht habe, Mann, Röbi, wo ist die Leidenschaft an der Sitzung? Wo ist die Leidenschaft für Jesus, wenn wir miteinander unterwegs sind? Wieso können die nicht deine Augen so leuchten? Und als ich so heimgelaufen bin, habe ich gemerkt, ja, ich habe das aber auch. Meistens ist ja das, was einem bei anderen auffällt, was die anderen könnten besser machen könnten, etwas, wo man selber manchmal vielleicht auch blinde Flecken hat. Und ich bin so, sehe mich so vor dem inneren Auge, wie ich Tischfußball spiele. Und Tischfußball, da kann ich richtig abgehen. Also da wäre ich zum Teil sogar fast ein bisschen unchristlich, oder, wenn der andere besser wird als ich, oder besser ist als ich. Oder wenn er dann quasi einfach Glück hat. Oder da kann ich auch so richtig aus mir raus und so richtig yes und voll ein, also wirklich rumgrölen, oder, wenn ich gewinne. Und so mich richtig mit Schadenfreude über den anderen gross machen, so richtig halt einfach abgehen. Und als ich das so für mich gemerkt habe, habe ich gemerkt, das will ich aber nicht. Ich will nicht einfach Tischfußball begeistert sein. Ich will für meinen Jesus leidenschaftlich sein. Und habe Jesus gebeten, dass er mir hilft, dass ich da wirklich auch noch ein bisschen eins zulegen darf. Weil gell, manchmal sitze ich dann so im Lobpreis in der Gemeinde und denke so, eigentlich tun die Füllibacken schon keiben weh, aber jetzt aufstehen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was der hinten dran denkt, wenn ich jetzt das würde machen. Oder wenn ich jetzt so anfange zu klatschen als Einziger, ist es ja vielleicht auch ein bisschen peinlich. Und gleich habe ich gemerkt, mal, ich möchte, weil ich glaube, Jesus verdient unsere Leidenschaft. Wenn wir sehen, was er für uns getan hat, wie er für uns gelebt hat, dann möchte ich das. Und so bin ich dann im Zug gesessen, habe ein Buch gelesen von Adrian Plass, das Tagebuch eines Chaoten. Und irgendwie bin ich einfach so am Lesen gesehen und ich habe irgendwie alles andere rundherum vergessen. Auf das Mal lache ich laut raus. So, dass sich der ganze Abteil umgedrückt hat und geschaut hat, was ist das für ein komischer Vogel? Und dann habe ich so gespürt, wie so eine Wärme vom Bauch aufgestiegen ist. Kennen Sie das Gefühl? Die Wärme, die dann quasi vor dem Kopf nicht Halt macht und auf einmal leuchtet, ist rot. Und dann denke ich so, nein, peinlich, gell? Und ich hocke in dem Zug und denke so, wieso? Wieso ist mir jetzt das schon wieder peinlich? Dann wieder bei Jesus, ich wollte lernen, das ist doch cool. Ich meine, die einen haben ein bisschen schmunzeln, die anderen haben vielleicht gedacht, das ist da von gekommen. Ist doch egal eigentlich. Wieso ist mir das peinlich? Wieso habe ich so eine Menschenfurcht? Und dann nachher, ist es gerade einen Tag später gewesen, habe ich meinen Sohn zum Schwimmen gebracht, bin so hingefahren, habe ihn ausgeladen, habe etwas besorgen und dann wollte ich ihn wieder abholen. Und dann nachher sind wir so ein paar Eltern dort gestanden. Und mein Sohn kommt zum Hallenbad raus, ruft über den ganzen Platz, Papi, Halleluja, Jesus ist so gut. Und ich merke wieder, wie so eine Wärme aufkommt. Weil irgendwie stehen ja alle Eltern dort rundherum, gell? Alles nicht solche, die Jesus kennen und so. Und irgendwie, das könnt ihr vielleicht komisch finden. Aber in dem Moment kommt mir ein Satz von Paulus in den Sinn, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und ich habe mich bewusst entschieden, einen Schritt auf meinen Sohn zuzugehen und zu sagen, Halleluja, Joshua, was ist passiert? Erzähl! Und dann hat er vor allen, das haben alle mitbekommen, hat er erzählt, ja weißt du, Papi, Ich bin da, wir sind aufgefahren, ich habe gemerkt, ich habe mein Billett vergessen, mein Eintritt. So mein GEA quasi oder mein Abo, dass ich einfach immer gratis rein darf. Und dann habe ich gebetet und gesagt, oh Jesus, hilf mir, dass ich trotzdem reinkomme. Und ich habe ihr nichts gesagt. Wahrscheinlich hat er Angst gehabt, oder? Und dann ist er zu dieser Frau an der Kasse und hat gesagt, ich habe mein Billett vergessen. Und sie hat gesagt, ja, ja, ich kenne dich, ja, geh nur rein, das ist schon gut. Und er kommt raus mit dieser Freude und sagt, Jesus hat mein Gebet erhört. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was bei ihr passiert, wenn ich mich geschämt habe für meinen Sohn. Oder vielleicht noch gesagt, psst, nicht so laut, hey. Das hat auch noch ein paar andere. Leidenschaft kann ganz viel bewegen, Leidenschaft kann aber eben auch, wenn man sie nicht lebt, ganz viel kaputt machen. Kann ganz viel bremsen. Und wenn wir heute darüber nachdenken, wie dass wir leidenschaftlicher werden können, dann werden wir das anhand der Bibelstelle aus Lukas 24, die wir jetzt schon gesehen haben, machen. Aber das sind schon die ersten zwei Punkte, die eigentlich da bei mir passiert sind, die ich euch auch als Prinzip weitergeben möchte. Das erste Prinzip ist, das, was uns an anderen ärgert, ist meistens ein Punkt, wo uns selber vielleicht auch noch ein Leidenschaft verborgen ist oder wo vielleicht noch ein mehr Potenzial für uns da wäre. Erinnern wir uns zum Beispiel an David. An David aus 1. Samuel 12, wo Nathan, der Prophet, zu ihm kommt und sagt, was würdest du mit einem Mann machen, wo ganz reich wäre. Aber weil er einfach so gittig war, nimmt er sogar von dem Armen als Letzte weg. Und dann entbrennt der Zorn, heisst es dort. Und der David sagt, das wäre ein Mann vom Tod. Und dann sagt der Nathan zu ihm, du bist der Mann. Und ich habe gemerkt, das sind so die blinden Flecken, die ich manchmal auch beobachte in mir selber, wenn etwas so anstößt, wenn etwas Widerstand in mir rein auslöst, weil vielleicht jemand anders das nicht so macht, wie ich es gerne hätte, mal bewusst auch selber anschauen und sagen, ich möchte da drin lernen. Der David hat die ganze Situation genutzt. Er hat aus dieser Leidenschaft, die zuerst fehlgeleitet war, eine göttliche Leidenschaft werden lassen. Und er ist der Mann Gottes geworden, der Mann nach dem Herzen Gottes. Obwohl er nicht alles richtig gemacht hat. Wenn wir vom Thema Leidenschaft herkommen, wenn wir das Wort Leidenschaft mal googeln oder einfach mal im bibelserver.com eingeben, dann kommt eigentlich das Wort Leidenschaft vielfach in einem negativen Zusammenhang vor. Also wir finden eigentlich fast keine positive Definition von Leidenschaft, wenn wir vom deutschen Wort herkommen, respektive auch von dem, wie es die Bibel früher bezeichnet hat. Und ich möchte nicht natürlich über negative Leidenschaft, also Leidenschaften, die wir auch haben, die wir ja auch kennen, die uns vielleicht manchmal eher von Gott, von Jesus wegführen, reden, sondern ich möchte von dem griechischen Begriff reden, wo eben das Geist erfüllte, das Kraft von Gott in unser Leben hineinkommt, wo wir nachher merken, aus dem heraus kann sogar unsere menschliche Leidenschaft, also Gott uns ja auch mitgegeben hat, aufblühen und können wir Reich Gottes bauen. Um diese Leidenschaft soll es heute gehen. Und darum das Zweite, was dann ganz wichtig ist, wenn wir merken, wir haben Sachen, die uns antriggern, wo wir merken, da löst etwas aus und wir gehen mit Jesus das rein und reden mit ihm darüber, dann geht es auch immer darum, dass wir Angst lernen zu überwinden. Angst überwinden. In dem Moment, wo der Joshua zu dem Hallenbad rausgekommen ist, habe ich mich entscheiden, was ist mir jetzt wichtiger, mein Sohn oder das, was die Leute rundherum denken. In dem Moment habe ich entscheiden, glaube ich, meiner Wahrheit, was ich denke, was jetzt das richtige Verhalten wäre, rein menschlich, erfahrungsmäßig, so von meinem Rucksack, den ich mitnehme, oder vertraue ich im Wort Gottes, dass er die Wahrheit ist und wage ich den Schritt. Es ist wichtig, dass wenn wir leidenschaftlicher wollen werden in unserem Alltag, dann wird es an den Punkt herankommen, wo wir dürfen, formuliere es mal so, wo wir dürfen Angst überwinden. Und in dem Ganzen werden wir merken, was in 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, wir haben nicht einen Geist der Furcht, genau, sondern der Kraft. Wir haben einen Geist von der Kraft. Und das dürfen wir erleben, aber für das dürfen wir immer wieder uns auch herausfordern lassen. Und das bedeutet manchmal, uns auch über unsere Ängste herausfordern lassen. Angst finde ich einen extrem wichtigen emotionalen Warnblinker oder Warnsignal. Weil wenn wir Angst bekommen, dann nachher müssen wir ja auch mal innehalten und überlegen, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Und als solches extrem wichtig und überlebenswichtig. Aber wenn wir uns von der Angst steuern lassen, dann wird es gefährlich. Wenn die Angst der Führer ist von unserem Leben, dann wird es gefährlich. Dann leben wir nicht in Freiheit. Ich glaube, wir dürfen dort immer wieder auch mit Jesus darüber reden, was macht uns Angst, wo sind wir herausgefordert und uns nachher wirklich auf die Bibel oder in die Bibel schauen und sagen, okay, und jetzt zeig du mir, wie kann ich mit dieser Angst umgehen, wie willst du mich da drin leiten? Und für das schauen wir jetzt eben den Lukas 24 an, mit der Geschichte der Emmaus-Jünger. Und da drin möchte ich euch einfach vier, und im Ganzen sind es natürlich 6 Prinzipien, mit dem eben, dass wir dort hinschauen, wo uns etwas vielleicht bei jemand anderem aufregt, dass wir die Angst müssen überwinden. Und jetzt aus dieser Geschichte noch 4, einfach so Prinzipien, wie wir können leidenschaftlicher sein und leben. Der erste, es scheint nicht, wie es ist. Oder es ist nicht, wie es scheint. Müssen wir eigentlich eher besser sagen. Es ist nicht, wie es scheint. Wenn man so die Situation anschaut, wir haben das super gut dargestellt bekommen. Die Emmaus-Jünger, die sind eigentlich so ein bisschen frustriert unterwegs, gehen weg, weil sie denken, alles ist vorbei. Der Jesus ist gestorben, es ist vorbei. Und für uns ist es ja ein bisschen schwierig, uns jetzt in die Situation hineinzuversetzen, weil wir wissen, Jesus ist auferstanden. Aber wenn wir jetzt in dieser Situation sind von diesen 2 Emmaus-Jünger und das Wissen noch gar nicht da ist und noch nicht haben, dann sind sie einfach frustriert und gehen heim und denken wahrscheinlich, gut, die letzten paar Jahre haben wir jetzt ein bisschen ins Sand gesetzt, irgendwie ist nicht so das rausgekommen, was wir uns gehofft haben. Wir haben auf einen gehofft, der uns Frieden bringt. Wir haben auf einen gehofft, der endlich uns aus der Sklaverei befreit. Wir haben auf einen gehofft, der sein Reich aufbaut und endlich die Römer vertreibt und jetzt werden wir wieder an der Macht sein. Und jetzt hat sich halt gleich alles ein bisschen anders herausgestellt. Jetzt gehen wir wieder. Und ich kann mir gut vorstellen, vielleicht sogar ein bisschen mit dem Punkt, ja, dann machen wir halt einfach wieder da, wo wir können. Und warten, bis nachher wirklich das passiert, was wir eigentlich hoffen. Und dann kommst du so in einen resignierten Christi-Alltagstrott. Es passiert nicht da, wenn ich bete, wo ich gerne hätte, das sollte passieren. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Ursprungspunkt, den wir in dieser Geschichte nachher gesehen haben, ist, sie haben wie eine Vorstellung von etwas, wo Gott ganz eine andere Vorstellung hat davon. Und darum haben sie es nicht erkannt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, mal schauen, ob ihr merkt, was ist das? Ein E. Ihr seid sau schnell. Vielleicht sieht man es noch ein bisschen besser. Aber eigentlich sind es einfach 3 Linien. Mit ein paar Winkeln dazwischen. Unsere Prägung spielt uns immer einen Streich. Wir wollen ja manchmal das sehen, was wir sehen wollen. Manchmal ist es gar nicht so einfach, wenn wir die Bibel anschauen, um uns wirklich aus dieser Prägung rausnehmen und sagen, und ich will jetzt nicht einfach nur das sehen, was der Schein ist, das ich sehe, oder was ich denke, was ich sehen muss, sondern wie sich mal lösen und sagen, okay, ich gehe mal weiter weg. Eigentlich sind es ja nur 3 Linien. Es ist noch nicht wirklich ein komplettes E. Ich könnte jetzt noch weiterzeichnen und dann würde es eh dort stehen. Aber eigentlich sind es erst 3 Linien. Und den Rest müssen wir quasi wieder hineininterpretieren. Und genau so geht Jesus nachher auch auf seine Jünger zu. Oder auf die Emmaus-Jünger. Und er fährt ihnen an und mit Vers 25, mit sehr einer herausfordernden Aussage, es heisst nämlich da, oh, ihr Unverständige im Herzen träge. Und ich glaube, das ist gleichzeitig auch unsere Herausforderung, wenn wir leidenschaftlicher sein wollen. Dann nachher müssen wir uns immer wieder lösen von dem Unverständigen, dass wir sagen, ja, ich will alles verstehen, wir können gar nicht alles verstehen. Wenn wir uns von Gott öffnen, dann müssen wir offen sein für das Göttliche und das ist menschlich nicht immer verständlich. Aber plötzlich geht es auf. Plötzlich merken wir, hey, hat nicht das Herz in uns hineingebrannt, wo Jesus mit uns unterwegs war. Plötzlich merken wir, wow, das war ja Gott. So viele Mal erlebe ich in meinem Alltag, dass ich erst im Nachhinein merke, boah, da hat Gott ja mega den Finger drin gehabt. Zum Glück kann ich es nicht voraus verstehen, weil sonst hätte ich es gar nicht gemacht. Einmal bin ich da mit meinem Kind ins Alpenmare. Und währenddem ich dort hingefahren bin, habe ich so den Eindruck gehabt, und das ist mir so ein Gedanke, wo ich dann nämlich nicht weiss, bin ich jetzt das, oder ist jetzt das Jesus, das kann ich dort noch nicht so genau sagen. Fakt ist einfach, ich bin am Steuer angehockt, habe mit Jesus geredet, habe gebetet und in dem Betten irgendwie so wirklich so den Gedanken gehabt, heute musst du einfach wieder mal sein wie ein Kind. Bist nicht der Papi, bist einfach wieder mal so ein richtiges Kind, mit deinen Jungs zusammen. Hey, und dann haben wir wirklich getan, wie man tut, wenn man kein Papi ist. Und wir sind die Bahnen durchab, also keine Regeln haben wir uns dran gehalten. Wir sind durchab gefetzt und so. Unten wartet der Badmeister. Also. Und er, excuse, das Wort, schießt mich zusammen vor meinen Kindern. Ich bin so klein geworden. Oder wieder so richtig die Wärme, roter Kopf und so. Und dann fahren wir heim und dann sage ich so zu den Buben: Buben, was habt ihr am coolsten gefunden heute? Ja, ihr wisst es, gell? Papi dort, wo dich der Badmeister so richtig zusammengepretscht hat. Und das war so ein guter Moment. Das war so ein heiliger Moment. Und in dem Moment habe ich gemerkt, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich tönt, aber das war so ein göttlicher Moment. Wo ich mich wie rausgenommen habe und gemerkt habe, da war Jesus gegenwärtig. Da hat er gewirkt. Und er hat uns verbunden. Und natürlich, unsere Buben haben das natürlich Mami müssen erzählen. Und sie haben natürlich allen anderen müssen erzählen, oder? Das müssen Papi, oder? Aber eigentlich, mein Gebet ist ja, dass ich ein Papi darf sein, wo sie Zugang haben, wo wir eine Herzensbeziehung haben, wo ich nicht nur einfach der Erzieher allein bin, sondern wo wir auch dürfen miteinander über Fehler lachen, die ich mache oder die wir machen. Und ich habe gemerkt, das Gebet hat Jesus in dem Moment ein Stückchen weitergebracht. Aber ich habe mich müssen lösen aus meiner Prägung. Als Vater darfst du doch nicht. Und als Theologe darfst du doch nicht machen, was dort auf dieser Liste definitiv steht, was du nicht machen sollst. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und so, glaube ich, ist es wichtig, und das sehen wir ja auch in diesem Text, dass wir uns lösen von dem, ich bin Krankenpfleger. Ich habe im Spital gearbeitet und ich habe schon jemanden, der gestorben ist, nachher müssen aufbewahren, vorbereiten für die Angehörigen, runterbringen in den Leichensaal. Und du weißt, wenn ein Mensch wirklich tot ist, das weiß man. Das ist, da gibt es nichts zu rütteln. Ich meine, spätestens nach der Leichenstarre, wenn der Leib wieder quasi weich wird, dann nachher weißt du, dass er da geht nicht mehr. Und die Jünger sind in dem Bewusstsein, ihren Jesus, das wird ja explizit so genannt, der ist seit 3 Tagen tot. Also nach 3 Tagen fährt jemand da schmücken, dann nachher schmeckt es nicht mehr so angenehm. Das ist definitiv gegessen. Und dann kommt Jesus und sagt: Wieso? Wieso glaubt ihr nicht? Wieso glaubt ihr nicht, dass Gott grösser ist? Grössere Dimensionen hat. Nicht einfach nur auf das Weltliche beschränkt ist. Und ich glaube, das fordert uns auch immer wieder raus in unserem Alltag, wenn wir in unseren Situationen drin sind und denken: Ah, ich schaffe das nicht. Jetzt habe ich das schon so viel Mal probiert, das zu überwinden. Jetzt habe ich das schon viel Mal probiert, leidenschaftlicher zu sein. Ich habe das schon so viel Mal probiert, meinem Chef irgendwie ein gutes Zeugnis zu sein. Das klappt einfach nicht mehr. Wo hast du vielleicht so Bereiche in deinem Leben, wo du denkst, da ist eigentlich tödlich drin? Da ist nichts mehr Lebendiges drin. Glaubst du, dass Jesus auch denken, sagen: Hey, ich möchte neues Leben einhauchen. Ich möchte dich frei machen. Ich möchte dich heilen von diesen Verletzungen. Ich möchte dich rausziehen und dir neue Autorität und Identität geben, dass du auch das wieder ganz neu darfst erleben. Und wenn man das erlebt, wie etwas Totes wieder lebendig wird, das macht Leidenschaft. Das bewegt etwas. Der Röbi, den ich anfangs erzählt habe, mit der Eisenbahn, wir sind dann natürlich weiterhin ein bisschen unterwegs gewesen und ich habe mich dann auch getraut, zu ihm zu sagen: Du, lass doch mal Röbi, oder? Heute leitet er einen christlichen Eisenbahnclub. Also die tun zusammen miteinander Eisenbahnen und gehen also grosse Veranstaltungen, wo sie dann die Bahnen dann aufstellen. Und sie haben sogar eine Visitenkarte, wo sie dann Leute verteilen und sie einladen, einfach teilt sie. Bei ihnen gehört das Gebet dazu, bei ihnen gehört dazu, dass sie miteinander im Wort Gottes stöbern und schauen und nebenbei noch ein bisschen Eisenbahn bauen. Weil die Leidenschaft angefangen hat, für Jesus zu brennen. Weil er gemerkt hat, ich möchte eigentlich mein Leben Jesus widmen. Und klar, da habe ich meine menschlichen Leidenschaften, da habe ich das, was ich gerne mache. Ich glaube, nicht alle Christen müssen sagen, Fußball darf ich von jetzt an nicht mehr schauen, oder? Aber es gibt eine andere Prägung, es gibt ein anderes drin sein, wenn wir uns bewusst sind. Darum ganz wichtig, der Schein trügt. Dort, wo wir denken, etwas ist vielleicht tot oder etwas bringt es gar nicht, dürfen wir uns einladen lassen, dass Jesus mit seiner Leidenschaft reinkommt. Jetzt sind wir beim 4. Prinzip. Die Jünger sind unterwegs gewesen. Es sind etwa 11 Kilometer gewesen von Jerusalem zu Emmaus, also quasi, wo sie anhängen wollen. Und da kann man etwas davon ausgehen, dass sie gut 2 Stunden unterwegs gewesen sind. 2 Stunden mit Jesus. Wann haben wir das letzte Mal 2 Stunden Zeit gehabt, mit Jesus einfach unterwegs zu sein? vielleicht Fragen, wo wir noch keine Antworten haben, vielleicht Situationen, wo wir nicht verstehen, einfach mal zu diskutieren, einfach mal unterwegs zu sein, einfach mal reinzuhören und darum zu ringen. Ich merke immer wieder so ein bisschen, ich habe so die Phasen, wenn meine Frau nicht so tut, wie ich gerne hätte. Dann gehe ich immer wieder spazieren. Und dann nachher ringe ich mit Jesus darum, dass er meine Frau doch verändern soll. So fängt es meistens an, oder? Weil ich schütte ja dann immer zuerst mein Herz aus. Und irgendwann merke ich so, dann kommt Jesus und sagt so, Michi, ich kann sein, dass du vielleicht das Problem bist. Und so bin ich wieder mal am Spazieren, ich bin unterwegs und bitte Jesus wirklich, wir hatten gerade einen Streit gehabt, und bitte Jesus, er soll doch meine Frau endlich ihr mal klar machen, was ich eigentlich alles leiste. Oder so in dem Stil. Und dann bin ich unterwegs und dann erinnert mich Jesus daran, dass ich gerade vor 2 Tagen 400 Franken von meinem Konto abgehoben habe. Und dass ich mit dem Geld jetzt meiner Frau ein teures Geschenk posten soll. Dann fand ich, ja, also 400 Franken ist schon ein bisschen gar teuer, oder? Lange dann nicht im Blumenstrauß. Also, darf meine Tage auch 50 Franken kosten, aber nein, ich bin nachher in den Blumenladen rein und ich einfach soll, das war quasi auch wieder so der Moment, wo ich einfach nicht gewusst habe, ob ich jetzt spinne oder ob es jetzt irgendwie, aber Fakt ist auch, ich bin mit Jesus unterwegs, ich bin im Bett und dann probiere ich die Sachen, die dann auch als Gedanken kommen, sehr ernst zu nehmen. Bin in den Blumenladen reingelaufen, sehe ein wunderbares Gesteck auf einem so richtigen Holzrindenteil, Dingsbums da. Auch eine Tür. 400 Franken haben gelangt, aber 300 hätten nicht gelangt. Oder? Und dann habe ich das Ding genommen, habe es heimgenommen, voller Freude, so aufs Sideboard angestellt. Und denkt, jetzt flippt meine Frau dann aus, oder? Weil sie so, ah, oh, so schön, ah, oh, mein Mann, oh, und so, der beste Mann ever. Und dann hat sie es nicht einmal beachtet. Ich bin dort am Tisch gekommen und dachte, ja, super, oder? Die 400 Franken habe ich eigentlich für mich abgehoben, oder? Und dann nach einem Kaffee getrunken, dann bin ich in mein Büro und eine Weile später kommt sie dann ins Büro und dann sage ich so, Schatz, gefällt es dir nicht? Also ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, vielleicht kann ich sie zurückbringen. Und dann hat sie Tränen in den Augen und gesagt, Moll, aber jetzt musst du überlassen. Heute Morgen bin ich wirklich ins Gebet und habe Jesus gesagt, weißt, ich fühle mich manchmal so unbeschenkt. Wie immer daheim. Wir haben 5 Kinder, ich bin Hausfrau. Ich kann nicht das machen, was ich gerne würde. Ich bin immer Hausmami, ich muss putzen, ich muss das Seich zusammenlesen, wo alle rumliegen lassen und den Dreck zusammenputzen, wo alle dreckig machen. Und niemand sieht es, niemand achtet es. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, Gott ist irgendwie so weit weg. Und ich habe einfach gebeten, dass er mich wieder mal beschenkt. Und jetzt kommst du mit einem so überteuerten Geschenk heim, wo wir uns eigentlich gar nicht leisten könnten. In dem Moment habe ich gar nicht gewusst, was sagen. In dem Moment bin ich einfach so, bam. Und ich merke, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir uns die Zeit nehmen, darum das vierte Prinzip, nehmt euch Zeit mit Jesus, so wie die Emmaus-Jünger, dann kann Jesus Sachen machen, die begeistert uns. Und das sind nachher die 400 Franken, sind Peanuts gewesen. Weil das nachher zu erleben, Jesus braucht mich, um meiner Frau eine Gebetserhörung zu sein. Und wenn ich auf ihn höre, dann merke ich, wow, es läuft und wow, das ist unglaublich. Weil dann Jesus einfach lebendig wird, weil er real wird. Und klar habe ich erst im Nachhinein gecheckt und ich habe noch ein paar Mal zweifelt dazwischen. Es war wirklich Jesus gewesen. Aber das kann man nachher niemand mehr klauen, das kann man niemand mehr nehmen. Und ich glaube, wir sind gerufen, wenn wir leidenschaftlicher werden wollen, dass wir eben genau auch in so eine Lebendigkeit eintauchen, uns die Zeit nehmen mit Jesus, mit ihm unterwegs sind. Und die Sachen, die wir nicht verstehen, die wir nicht einordnen können, wie auch ganz konkret anfangen, mit ihm besprechen. Darum das Bild. Nimm dir Zeit. Find irgendwie Methoden. Such dir etwas raus. Wie kannst du das machen? Ich merke bei mir zum Beispiel, ich muss das immer wieder ganz unterschiedlich machen. Ich darf nicht einfach jeden Tag eine Viertelstunde spazieren, dann nachher läuft nichts mehr. Bei mir muss es immer wieder kreativ sein. Einmal wieder mal selbst machen, dann wieder mal in Starbucks einen Kaffee trinken. Gespannt sein, was mir dort begegnet. Bewusst in der Mission von Gott unterwegs. Oder ich bin letztens, habe ich herausgefunden, dass beim Autofahren auch so ein guter Moment ist, wo ich einfach beten kann. Und nachher fahre ich an meiner Ausfahrt vorbei. Und merke so, Scheibe. Aber so cool. Bin ich 20 Minuten später zur Sitzung gekommen und gesagt, ich habe super Zeit mit dem Herrn. Das ist, glaube ich, egal, wenn ich 20 Minuten zu spät komme. Aber einfach so, da merke ich, da fängt auch etwas brennen, da fängt eine Leidenschaft an, wo eben dann nicht nur einfach unsere eigene ist, sondern da fängt Jesus an, in uns selber brennen. Und das ist so wichtig. Das fünfte Prinzip. Was ist dir wichtig? Was ist das Wichtigste, vielleicht könnte man sagen? Und ich würde das bewusst anhand von dem auch aufzeigen, was die Jünger gemacht haben. Wo sie mit Jesus nachher quasi ans Ziel kommen, sie drängen ihn dazu, um bei ihnen können zu essen. Sie lassen nicht einfach weiterziehen. Und ich würde das mal so ein bisschen zusammenfassen in, es ist wichtig, dass wir uns an die Werte der Bibel halten. Gastfreundschaft. Aber manchmal tun wir das ja nur ein bisschen, so ein bisschen, weil wir es ja noch mühen. Nicht, weil es uns das Wichtigste ist. Nicht, weil wir jetzt quasi finden, geben ist zähliger als nehmen, das ist jetzt das Wichtigste. Sondern manchmal haben wir einfach das Gefühl, ich muss noch ein bisschen etwas geben, weil dann segnet mich Gott. Ich bin gastfreundlich, nicht, weil es mir das Wichtigste ist, sondern weil ich weiss, ich sollte ja eigentlich. Aber sich so die Werte der Bibel, die Werte vom Dienen, die Werte der Veranstaltungen, wenn die Christen zusammenkommen, der Wert ist mir das Wichtigste. Und nicht nur einfach etwas, wo ich an muss. Weil Christen sollen sich versammeln, weil da drin liegt so viel Verheißung. In der Gemeinde Reich Gottes können bauen. Die Herrlichkeit, das Licht rauszugeben, die Gesellschaft, das ist das Wichtigste. Und darum, dass wir uns dort auch auf den Weg machen und sagen, ich möchte lernen, dass der Wert der Bibel mir zum Wichtigsten werden. Nicht einfach nur einfach ein wichtiger Wert sind von der Bibel. Wo ich weiss, die sind Jesus wichtig. Dort, wo wir anfangen, die Werte von Jesus als unser Wichtigste anzuschauen. Dort fängt die Leidenschaft brennen in uns. Sie haben Jesus eingeladen und was ist passiert? Jesus hat das Brot gebrochen, hat es verteilt und in dem Moment ist ihnen bewusst worden. Das heisst, ihnen sind die Augen aufgegangen. Das ist unser Jesus. Er lebt wirklich. Und dann, was passiert aus dem Ganzen raus? In dem Moment haben sie nicht mehr sitzen bleiben. In dem Moment haben sie zurück auf Jerusalem, um zu erzählen, was sie erlebt haben. Das haben die dort nicht geglaubt. Wo sie noch in Jerusalem angekommen sind und erzählt haben, was sie erlebt haben, hat ihnen niemand geglaubt. Aber das war ihnen völlig egal gewesen, weil sie haben ihn erlebt. Und das ist so wichtig, sehe ich in diesem Textzusammenhang wirklich als etwas ganz, ganz Wichtiges, als ein gutes, wichtiges Prinzip. Die Jünger haben Jesus erkannt, weil sie sich an die Werte gehalten haben, die die Bibel ihnen gesagt hat. Weil sie das als wichtig erachtet haben und nicht einfach als nebensächlich. Es heisst zum Beispiel in Sprüche 18,21, dies Reden und mein Reden wird unser Ernte sein. Das heisst so viel, wenn wir positiv redet, werden wir Positives ernten und wenn wir negativ redet, werden wir negativ ernten. Achte dich mal darauf, wie du Sachen, die vielleicht auch negativ laufen, wie du die kommunizierst, wie du die erklärst. Wie du eine schwierige Situation, vielleicht im Umgang mit den Kindern, eine schwierige Situation mit deinen Kollegen, was du über das nachher sagst. Mein Sohn, sehr temperamentvoll, hat gefunden, meine Lehrerin ist blöd und hat ihr ein Etui in den Kopf gerührt. Dann sind wir eingeladen worden für das Elterngespräch, weil es geht ja nicht. Bin ich auch einverstanden, es geht wirklich nicht. Und da muss er noch viel lernen, so Sozialkompetenz und so weiter heisst denn das, oder? Und dann sitzen wir am Tisch und die ganze Zeit, die ganze Sitzung, sagt die Lehrerin alles, was nicht gut ist. Was mein Sohn alles nicht gut macht. Und irgendwann habe ich mich dann getraut und gesagt, ja, aber könnten Sie denn jetzt bitte auch noch ein paar Sachen sagen, was er gut macht? Und dann sind so zwei, drei verbröselte Sachen gekommen und dann habe ich gefragt, und jetzt würde ich Sie mal fragen, was sehen Sie denn in meinem Sohn in 20 Jahren? Was wird er mal? Was ist Ihre Sicht von meinem Sohn, was er in 20 Jahren wird sein? Und plötzlich hat sich das ganze Gespräch verändert. Plötzlich haben wir gemerkt, eigentlich ist es ja auch Kompetenz, wenn man sich wehren kann. Eigentlich ist es ja auch gut, dass man nicht einfach alles mit sich machen lässt. Dass man weiß, was man will. Klar, eben, der Ausdruck war dann vielleicht ein bisschen der falsche gewesen. Aber vermutlich wird es auch nicht einfach nur an dem gelegen haben. Und schon sind wir wie anders drin. Oder ich denke manchmal so ein bisschen an die Situation, ich habe das kürzlich in einem Artikel geschrieben, wenn ein Strassenfeger, ein Strassenputzer oder eben vielleicht kann man auch sagen, eine Hausfrau oder manchmal auch wir in unserem Job, wo wir irgendwie Sachen machen müssen, die einfach schlecht sind. Wenn wir jetzt einen Strassenfeger nehmen und nachher ihn fragt, was machst du, schießt dich das nicht an, wenn du die ganze Zeit musst Abfall von anderen zusammenlesen. Dann ist das eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, ich kann für das Wohlbefinden von der Gesellschaft sorgen. Dass man gerne heimkommt. Dass der Spielplatz für Kinder sauber und sicher ist. Und plötzlich kommt das Ganze wie eine andere Bedeutung über. So wie wir reden, so werden wir ernten. So, was wir aussprechen. Und das ist alles am Wert. Und ich habe mir den auch vorgenommen und gesagt, ich möchte noch positiver sein im Alltag. Ich möchte den Leuten Sachen zusprechen. Selbst wenn es dann vielleicht manchmal richtig musst du suchen, was könntest du jetzt zusprechen. Ich kann mich noch gut an Daniel erinnern. Der Daniel, ein Jugendfreund von mir, der hat furchtbar Schlagzeug gespielt. Also wirklich katastrophal. Und dann hat er das Gefühl gehabt, ich fange jetzt aber auch trotzdem in der Gemeinde Schlagzeug zu spielen. Und wir sind alle fast gestorben, weil der hat irgendwie den Takt einfach nicht getroffen. Und wenn das Schlagzeug den Takt schon nicht trifft, oder? Dann nachher wird es einfach schwierig. Dann nachher hast du irgendwie so einen Jammergesang. Und ich habe von mir gedacht, so, eigentlich wäre es gescheiter gewesen, wir hätten einfach aber eine CD-Worship gemacht. Und so und wirklich, bin so innerlich so richtig in dem Negativ-Trock gewesen. Und dann nachher leid so ein Senior, nimmt mir so die Hand auf die Schulter. Und so, ich sehe dem seine Augen, wie die leuchten. Der hat so eine Begeisterung. Komm, das gehen wir dem sagen, dass uns das aufgefallen ist. Und dann sind wir so durch die Führung gegangen. Und ich war noch ein bisschen jünger, aber ich bin eher so ein bisschen negativ. Ich denke so, nein, dem muss ich sagen, dem muss ein bisschen üben, weißt du? So. Und dann der Senior sagt zu ihm, du Daniel, du hast so eine Leidenschaft, du leuchtest richtig, wenn du Schlagzeug spielst. Das ist so cool. Ich habe dir auch gerne zugeschaut. Er hat extra gesagt, zugeschaut. Oder? Und der Daniel ist heimgegangen und er hat angefangen zu üben wie ein Weltmeister, weil er so begeistert war, dass das wie übergekommen ist, seine Leidenschaft. Und er ist immer besser und besser und besser geworden. Und heute ist er ein fixer Bestandteil der Band und spielt perfekt. Und das ist so manchmal das, was wir auch reingeben können. Aber für das ist es wichtig, dass wir an diesen Wert festheben. Also ich tue noch mal kurz wiederholen, so von den ganzen Prinzipien. Zuerst der Ärger an anderen, wo uns vielleicht auffällt, kann so ein möglicher Punkt sein, wo unsere Leidenschaft noch zunehmen darf, wo wachsen kann. Das Zweite, wir dürfen Angst überwinden. Oder wir sollen Angst überwinden, oder wir müssen sogar Angst überwinden, wenn wir leidenschaftlicher werden wollen. Dann ist es nicht immer so, wie es scheint. Sondern wir dürfen immer wieder eintauchen, dass Gottes Wahrheit einfach über unseren Wahrheiten steht. Es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, mit Jesus unterwegs sind. Und es ist wichtig, dass wir uns an den Wert der Bibel orientieren. Nicht nur an uns orientieren, sondern dass das zu unserem Wichtigsten wird. Und dann kommen wir nämlich zum Letzten und zum Wichtigsten, also eigentlich eines vom Wichtigsten. Jesus ist Leidenschaft. Wir dürfen nicht zu Jesus gehen, weil wir Leidenschaft von ihm möchten. Sondern Jesus selber ist die Leidenschaft. Jesus hat in diesen Jüngern das Brennen verursacht. Und nicht die Jünger haben Jesus gesucht, weil sie leidenschaftlicher sein wollen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das sehen wir eben in dem Vers 33, wo sie den Jesus erkannt haben, wo sie gemerkt haben, jetzt ist er real. Da sind sie aufgestanden und losgegangen. Es ist nicht das Aufstehen und das Losgehen, wo die Leidenschaft war. Und darum ist es für mich auch ganz wichtig, uns heute Morgen auch zu sagen, wenn du merkst, dass deine Leidenschaft vielleicht ein bisschen nachgelassen hat oder einfach so das Brennen nicht so da ist und du merkst so ein bisschen, ja, Jesus ist mir schon wichtig, aber eigentlich ich wünsche mir mehr. Dann geh nicht einfach raus und denk, jetzt muss ich mehr machen. Weil dann nachher hebt es meistens nicht lange an. Bitte Jesus, dass er dir begegnet. Dass er kommt. Dass er, so wie bei den Emmaus-Jüngern, vielleicht zuerst einfach mal mitläuft und du merkst es nicht einmal. Und plötzlich gibt es so einen heiligen Moment und merkst, wow, das war es. Jesus ist die Leidenschaft. Nicht wir finden bei ihm Leidenschaft. Er ist Leidenschaft. Und wenn wir das merken, dann werden wir merken, wie er anfängt, unser Leben zu brauchen. Dann werden wir unser Fußball begeistert sein, dann werden wir uns gerne arbeiten wollen, dann werden wir uns gerne Papi sein, plötzlich können leben als Christen, die brennen mit und für Jesus. Und da möchte ich uns jetzt auch reinnehmen und einfach für das beten. Und mit dem Gebet auch die Predigt abschliessen und wünsche uns allen, dass wir so richtig dürfen, feurig und leidenschaftlich, auch in den nächsten Wochen, auch jetzt in die Zeit vom Gemeindemittag, dass das richtig darf aufleben und brennen. Danke Jesus, dass du nicht einfach nur bist, sondern dass du uns immer wieder bewegen willst, dass du uns immer wieder neu möchtest anzünden. Und danke vielmals, dass du so eine riesige Leidenschaft für uns hast. Dass du uns nachgehst, so wie deine Emmaus-Jünger. Dass du uns möchtest berühren, dass du uns möchtest Wahrheiten neu zusagen. Und wir bitten dich und öffnen dir jetzt einfach unser Herz, dass du das in unserem Leben wirkst. Dass wir einfach einen Schritt weiterkommen und dass wir dürfen, ja, ein bisschen mehr noch brennen und ein bisschen mehr leidenschaftlicher dürfen sein in unserem Alltag als bis jetzt. Schenk du das. Komm du näher zu uns. Begegne du uns. Zeig uns, Unwahrheiten auf, die wir glauben, und setzt du deine Wahrheiten drüber. Schenkt uns Momente, wo wir einfach Zeit dürfen haben, dich zu sehen und dich zu finden. Schenkt uns, dass wir einfach mehr noch dürfen deine Werte zu unserem eigenen machen und dass es nicht einfach nur nebensächlich ist, sondern dass es für uns hauptsächlich wird. Danke vielmals, Jesus, dass du nicht aufgibst, dass du nicht gestorben bist und tot geblieben bist, sondern dass du lebst. Und dass du willst lebender Teil auch von unserem Leben sein. So segne ich euch einfach auch in dem Bewusstsein und bitte dich, Jesus, dass du jedes Einzelne, der das mitbetet, jetzt einfach berührst, ausfüllst, Kraft und Energie gibst, sodass wir so richtig leidenschaftlich leben dürfen. Amen.